Herzlich willkommen zur 29. Folge von Mordgeflüster, einem True Crime Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa.
Und mein Name ist Marie. Hallo.
Hallo. Es ist wieder soweit. 2 Wochen sind um.
Genau. Ihr hört uns wieder. Wir hören uns gegenseitig wieder.
Genau, heute die Begrüßung auf Deutsch, auch wenn heute nochmal ein finnischer Fall aus unserem Finnland-Buch vorgestellt wird. Aber trotzdem haben wir heute auf Deutsch uns gemeldet, weil wir eure Ohren schonen wollten.
Richtig,
ja. Sich das beim letzten Mal mir so ein bisschen komisch angehört hat. Und es hat sich auch nicht richtig angefühlt, genau.
Ja, richtig.
Ja, für alle, die das Buch halt noch nicht sich geholt haben, jetzt vor allen Dingen auch in dieser Rabattaktion, die wir hatten, wo ihr das für 99 Cent bekommen konntet, gibt es heute noch unseren zweiten Fall. Aber da sind ja noch ganz viele andere Fälle in dem Buch und die auch richtig, richtig spannend sind. Also ich kann es euch wirklich nur empfehlen, euch das anzuschaffen. Hier kriegt ihr so einen kleinen Teaser. Und solltet euch aber auf jeden Fall das Buch holen, um noch die anderen Storys zu lesen.
Ja, genau. Ich bin ganz gespannt, weil von deinem Fall weiß ich auch noch gar nichts.
Ich wusste auch von Maries Fall tatsächlich nichts und ich hatte ihn auch vorher noch nicht gelesen. Bin gespannt.
Ja, und dann kommen wir jetzt passend dazu zur... Wir haben euch gefragt, würdest du einen angekündigten Amoklauf im Internet ernst nehmen? Und wir haben wirklich unzählige Antworten von euch bekommen. Vielen Dank dafür, da habe ich gar nicht mit gerechnet, dass die Resonanz auf diese Frage doch so groß ist. Wir hatten ja schon ein paar Mal das Thema Amoklauf, aber jetzt auch hier, also ihr wart euch da grundsätzlich eigentlich einig. Die Mehrheit hat gesagt, ja, würden es schon ernst nehmen, man weiß eben nie, was dahinter steckt. Viele haben gesagt, sie würden dann an dem Tag zum Beispiel nicht diesen Ort aufsuchen, wo das angekündigt wurde, falls es dabei steht, würden ihren Liebsten Bescheid sagen, die auch warnen. Einige haben auch gesagt, dass sie das der Polizei melden würden oder eben dem Hoster der Internetseite, wo das veröffentlicht wurde. Und wir haben noch ein paar ausführlichere Antworten bekommen. Hier war eine Nachricht dabei, die möchte ich euch kurz vorlesen. Hallöchen ihr zwei, also ich denke, einen angekündigten Amoklauf sollte man nicht so einfach auf die leichte Schulter nehmen. Man weiß nie, ob da wirklich was dran ist oder es nur zum Spaß gemeint ist. Also ja, ich würde es ernst nehmen und versuchen, mich und meine Familie, Freunde, Bekannte so gut es geht zu warnen und zu schützen. Aber natürlich trotzdem versuchen, Ruhe zu bewahren und vielleicht auch die Polizei darüber zu informieren. Noch eine weitere Antwort. Als Privatperson würde ich mich und meine Familie an diesem Tag, den Ort, wo der Angriff angekündigt wurde, einfach meiden und als Polizei oder Zuständige für diesen Bereich würde ich wahrscheinlich die Menschen davor warnen und auf alle Fälle bereithalten und vorbereiten. Es ist jedoch eine schwere Frage, wenn man über die Sicherheit vieler Menschen entscheiden muss. Kann ich auch verstehen. Hier noch eine weitere Antwort. Ja, würde ich. Angenommen für meine Schule. Als Schüler habe ich nur einen kleinen Einfluss auf die Reaktion unserer Schule, aber wichtig für mich wäre, dass man die Internetadresse zurückverfolgt und den, die Zuständige findet. Wenn keine Gefahr von der Person ausgeht, sollte man wieder in die Schule dürfen. Aber die Maßnahmen vorher erhöhen, um uns vor Amokläufen zu schützen, da solche Aktionen andere eventuelle Täter ja in ihrer Meinung fördern und die Sicherheit von uns Schülern und Lehrern vorgeht. Das kann ich auch alles nur so bestätigen. Lisa, wie siehst du das?
Also, ich sehe das eigentlich ganz ähnlich. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich noch auf der Realschule war, da war ein Tag, da war ein Amoklauf angekündigt worden. Und da war es den Eltern auch freigestellt, ob die ihre Kinder zur Schule schicken oder nicht. Ich bin tatsächlich zur Schule gegangen. Ich weiß aber noch, dass dann auch so gewisse Vorsichtsmaßnahmen gemacht wurden, dass die Türe wurde abgeschlossen und die Gebäude wurden auch abgeschlossen. Das einfach so daher, so, ja, dass man sich einfach ein bisschen sicherer fühlt. Letztendlich, wenn es halt irgendjemand gewesen wäre aus den eigenen Reihen, wäre es natürlich dann eher kontraproduktiv gewesen, wenn alles abgeschlossen wäre und man da nicht mehr rauskam. Aber trotzdem hatte ich dann halt so ein, ja, mehr Gefühl der Sicherheit.
Ja, ich sehe das auch ähnlich. Also ich denke, man sollte das in jedem Fall ernst nehmen und auch die entsprechenden Stellen informieren. Wir sind ja auf dieselbe Schule gegangen und ich habe das auch mitbekommen mit dem Amoklauf. Ich bin damals auch zur Schule gegangen und fand das gut, dass das aber so offen kommuniziert wurde. Also ich hätte es schlimmer gefunden, wenn das jetzt angekündigt worden wäre und wir uns keiner Bescheid gesagt hätte, sondern nur die Lehrer was gewusst hätten und man uns da so im Dunkeln gelassen hätte. Ich fand das sehr gut, dass sie das schon kommuniziert haben. Ja, klar, an dem Tag hat man sich komisch gefühlt und es war irgendwie ein beklemmend, fand ich. Aber jetzt im Nachhinein, klar, wir konnten natürlich froh sein, dass nichts passiert ist und alles gut ausgegangen ist. Ja, ich vermute mal, du hast diese Frage ja nicht ohne Grund gestellt.
Nein, wie immer.
Ich bin sehr gespannt, in welchem Zusammenhang das mit deinem Fall steht.
Ganz kurz vorab, hier sind auch wieder sehr viele finnische Namen und es tut mir jetzt schon leid, weil ich ganz viele Schwierigkeiten hatte, diese Namen auszusprechen. Also nehmt es mir nicht übel, wenn das sich ein bisschen holprig anhört. Ich lege jetzt mal los. Es ist ein recht kalter, grauer und bewölkter Vormittag an diesem Mittwoch, dem 7. November 2007, in der kleinen Stadt Jokela. Jokela ist ein kleiner Teil der finnischen Gemeinde Tuusula und liegt circa eine Stunde Autofahrt nördlich von Helsinki. Hier leben rund 6000 Einwohner. Viele von ihnen nutzen den bekannten Holzbahnhof, der 1875 erbaut wurde. Dieser eignet sich ausgesprochen gut, um in die umliegenden Großstädte zu pendeln, und die Miet- und Immobilienpreise in der kleinen Stadt sind recht erschwinglich. Dafür verzichtet man jedoch auf viele Annehmlichkeiten, die man in großen Städten zu Genüge nutzen kann. In Jokela ist nämlich nicht viel los. Wer gerne naturverbunden lebt und seine Ruhe sucht, ist hier genau richtig. Es ist aber genau diese Ruhe, die die Einwohner der kleinen Stadt schätzen. So kann man dem Alltagsstress entfliehen. Wenn das Wetter es zulässt, hält man auch gerne bei seinen Nachbarn an, um ein nettes Gespräch zu führen, oder holt sich im kleinen Stadtzentrum ein Eis, um es gemütlich auf dem Heimweg zu essen. Es ist ein ganz normaler finnischer Ort, wenn da nicht dieser eine schwarze Tag gewesen wäre, an den sich alle Einwohner nur zu genau erinnern können. 1996 wird die Stadt bereits durch einen schlimmen Unfall bekannt, bei dem ein Schnellzug entgleist. Bei diesem Unglück sterben 4 Menschen und mindestens 75 werden zum Teil sehr schwer verletzt. Damals braucht die Stadt lange, um sich von diesem Ereignis zu erholen. Keiner ahnt zu diesem Zeitpunkt, dass dieses Unglück nicht das einzige bleiben wird und die Stadt vor einer weitaus schlimmeren Katastrophe steht. Eine Katastrophe, die den kleinen Ort nur 11 Jahre später wieder auf die Titelseiten aller skandinavischen Zeitungen bringen wird. Zu den knapp 6000 Einwohnern zählt auch der zu diesem Zeitpunkt 18 Jahre alte Pekka Erik Auvin. Er lebt in einem kleinen Haus in Jokela zusammen mit seiner Mutter Mikaela Vurio und seinem Vater Ismo Auvin, der sein Geld als Musiker verdient. Seinen Namen verdankt Pekka Erik den Lieblingsgitarristen seines Vaters, Pekka Kaiviau und Eric Clapton. Dieser Mittwoch am 7. November beginnt für alle Menschen ganz normal. Die Menschen stehen auf, duschen, frühstücken und verabschieden sich von ihren Liebsten, bevor sie den Weg zur Arbeit oder zur Schule antreten. Während die meisten Leute darüber nachdenken, was sie an diesem Tag zu Abend essen oder welche Termine am Nachmittag noch anstehen, hat Pekka Erik etwas ganz anderes im Kopf. Heute ist der Tag, an dem er seinen Plan in die Tat umsetzen wird. Zu lange sehnt er sich danach. Deshalb wollte er auch nichts dem Zufall überlassen und hat alles ganz genau durchgeplant und überlegt. Er weiß, wie er in den nächsten Stunden vorgehen will. Nichts kann ihn mehr aufhalten und keiner hat eine Ahnung, was der 18-Jährige im Schilde führt. Gegen 11.40 Uhr betritt er das Schulgebäude. Die erste Unterrichtseinheit hat er bereits verpasst. In Finnland startet die Schule erst gegen 9 Uhr am Morgen, dafür geht der Unterricht dann bis in die Nachmittagsstunden. Doch heute ist er nicht hier, um etwas zu lernen. Heute hat er Catherine dabei. So hat er seine halbautomatische Sig-Sauer-Pistole Kaliber 22 genannt. Halbautomatik bedeutet, dass die Pistole selbst nachlädt und man die Waffe nicht nach jedem Schuss manuell betätigen muss. Das macht diese Waffen noch gefährlicher, da man die Schüsse schneller abfeuern kann. Direkt nachdem Pekka Erik das Schulgebäude betritt, erschießt er ohne eine Vorwarnung den 17-jährigen Schüler Samili Nurmi im Eingangsbereich der Schule. Zur selben Zeit befindet sich die Schulkrankenschwester Sörka Karaka in den Toilettenräumen. Während sie sich die Hände wäscht und darüber nachdenkt, was an diesem Mittwoch noch ansteht, erschreckt sie. War das gerade ein Schuss? Sie hält inne, kann aber zunächst keine weiteren Geräusche wahrnehmen. Sie winkt ab, muss fast etwas über sich selber lachen, wohl zu viele Actionfilme gesehen. Immerhin befindet sie sich in der Schule im sicheren Finnland und nicht in einem Kriegsgebiet. Aber da sind doch Schreie, direkt im Nebenraum. Jetzt kann sie die Schüsse ganz deutlich hören. Einen, den zweiten, den dritten. Dann Stille. Oh Gott, was passiert da? Sie muss nachsehen, ob jemand Hilfe benötigt. Sie öffnet die Türe und kann ihren Augen nicht trauen. Sie sieht blutüberströmte Schüler auf dem Boden liegen. Schnell greift sie nach ihrem Handy, wählt den Notruf und ruft den anderen Schülern, die sich auf dem Korridor befinden, zu, dass sie wegrennen und sich verstecken sollen. Weitere Schüsse fallen. Dann steht er auf einmal vor ihr. Sie kennt ihn. Er ist selbst ein Schüler an dieser Schule. Sie versucht ihn zu beschwichtigen, aber sie hat keine Chance. Pekka Erik erschießt die 41-jährige Frau, ohne mit der Wimper zu zucken. Der Amokläufer ist voller Adrenalin. Sein Plan scheint aufzugehen. Während die Krankenschwester den Notruf getätigt hat, hat der 18-jährige vier weitere Schüler auf ihrem panischen Fluchtweg erschossen. Auch sie hatten keine Chance zu entkommen. Ein Schüler der Schule kann einer Mitarbeiterin Bescheid geben, die sich umgehend an die Rektorin Helene Kalmi wendet. Diese setzt daraufhin einen weiteren Notruf ab und warnt die Lehrer und Schüler über die Lautsprecheranlage des Gebäudekomplexes. Sie bittet alle darum, in die Klassenräume zu laufen und sich dort zu verbarrikadieren. Die Tatsache, dass sich nun keine Menschen mehr auf den Fluren aufhalten und er nicht in die Räume gelangt, frustrieren Pekka Erik. Er gibt 53 Schüsse in den Fluren des Schulgebäudes ab, die aber niemanden treffen. Die Mutter eines Schülers begegnet ihm auf den Fluren. Zuerst will er sie erschießen und wendet sich dann im letzten Moment doch noch von ihr ab. Nachdem er im Erdgeschoss nicht seinen gewünschten Erfolg hat, beschließt er nun, in die erste Etage zu gehen. Zwei Schüler irren dort über die Gänge auf der Suche nach einem Unterschlupf. Anscheinend haben sie es nicht rechtzeitig in die verbarrikadierten Klassenzimmer geschafft. Sie haben keine Chance, als sie auf Pekka Erik treffen. Auch sie erschießt der Amokschütze unmittelbar, nachdem sie aufeinandertreffen. Da er seinen Plan hier bei den Klassenräumen nicht weiterverfolgen kann, eilt Pekka zielstrebig zur Kantine. Dort haben sich weitere Schüler verbarrikadiert. Der Amokläufer versucht zwar hineinzugelangen, muss den Versuch aber letzten Endes aufgeben. Zu gut hält die selbst errichtete Türverriegelung der Schüler. Da er nun nicht weiterkommt, will er vermutlich im Innenhof des Schulkomplexes nach weiteren Opfern Ausschau halten. Rektorin Kalmi befindet sich zeitgleich dort, um die Rettungskräfte in Empfang zu nehmen. Die beiden treffen aufeinander. Helene Kalmi versucht ihn zu besänftigen und ihn dazu zu bewegen, die Waffe niederzulegen. Doch Pekka Erik lässt nicht mit sich reden. Mit 7 Schüssen in den Kopf tötet er die wehrlose 61-jährige Frau. Sie stirbt, bevor die Rettungskräfte eintreffen. Völlig in Rage macht er sich daraufhin wieder auf den Weg zurück in die erste Etage des Schulgebäudes. Dort angekommen, beginnt er, den Gang mit Benzin zu übergießen, scheitert allerdings bei dem Versuch, die Flüssigkeit mit Streichhölzern zu entzünden. Durch Klopfen versucht er sich Eintritt in die Klassenräume zu verschaffen. In einem Raum hat er Erfolg, verängstigte Augen blicken ihm entgegen. Im Klassenzimmer fordert er die verängstigten Schüler und Schülerinnen auf, die Schuleinrichtung zu demolieren und feuert selbst auf die Fenster und den Fernseher, der sich im Raum befindet. Wie durch ein Wunder verschont er die Schüler jedoch. Während sich die Szenen im Schulgebäude abspielen, treffen die Polizei und Rettungskräfte im Innenhof der Schule ein. Sie versuchen zunächst Kontakt mit dem 18-jährigen Amokläufer aufzunehmen. Eine Antwort bekommen sie nicht. Der Schütze feuert allerdings wild um sich, verletzt jedoch glücklicherweise niemanden dabei. Gerade einmal 24 Minuten nachdem er mit seinem Rachezug durch die Schule begonnen hat, macht sich Pekka Erik erneut auf den Weg zu den Toilettenräumen, denn auch das Ende seiner Tat ist genau durchgeplant. Diese 24 Minuten müssen sich für alle Beteiligten wie Stunden angefühlt haben. In dem Vorraum zieht er sich seine Jacke und seine Tasche aus, legt die Sachen ordentlich zusammen neben sich auf den Boden und richtet sich selbst um 12:04 Uhr mit einem Schuss in den Kopf hin. Als das Sondereinsatzkommando zunächst die rund 200 Schüler evakuiert, finden sie auch den schwerverletzten Pekka Erik Auvin in der Toilette. Umgehend wird er in das nächste Krankenhaus gebracht. Man will die Umstände klären und die Frage nach dem Warum durch den Täter beantwortet bekommen, aber seine Kopfverletzung ist zu schwer und so erliegt er einige Stunden später seinen Verletzungen in einem Krankenhaus. Pekka Erik Auvin befindet sich genau 24 Minuten im Inneren der Schule. 24 Minuten, in denen er 8 unschuldige Menschen hinrichtet. Er feuert 75 Schüsse ab. Auf dem Toilettenboden werden von den Ermittlungsbeamten insgesamt Magazine mit 328 Schuss sichergestellt. 5 Schüler zwischen 16 und 18 Jahren, ein 25-jähriges Mädchen, die gerade dabei ist, ihren Schulabschluss nachzuholen, die 43-jährige Schulkrankenschwester und die 61-jährige Direktorin fielen dem Amokläufer zum Opfer. Innerhalb von Stunden verbreitet sich die Nachricht über die Grenzen Finnlands hinaus. Aber nicht nur die Stadt, sondern die ganze Welt muss das Geschehene erst einmal verarbeiten. Schnell kommt die Frage nach dem Warum auf. Da sich der Täter mit seinem Selbstmord der Verantwortung entzogen hat, kann er dazu nicht mehr befragt werden. Aus dem Grund sind die Ermittlungsarbeiten von immenser Wichtigkeit. Die Polizeibeamten machen sich direkt an die Arbeit. Sie analysieren und hinterfragen in den darauf folgenden Wochen Pekka Eriks gesamtes Leben. Schnell entdecken sie dabei auch seinen YouTube-Kanal, auf dem er einige Videos hochgeladen hat. Auf den meisten Videos filmt er sich selbst dabei, wie er auf verschiedene Gegenstände schießt. In seinen Videos erklärt er immer wieder die Faszination an einem anderen Schulmassaker, welches sich am 20.04.1999 in Littleton in den USA an der Columbine High School stattgefunden hat. Hier haben 2 jugendliche Amokläufer 12 Schüler und einen Lehrer getötet. Nicht ganz kann ausgeschlossen werden, ob die Tat aus einem rassistischen Grund passiert ist. Einer der Täter war rechtsradikal. Zudem ist der 20.04. das Geburtsdatum von Adolf Hitler. Pekka Erik bewundert die Organisation, mit der die beiden Teenager ihre Tat begehen und nimmt sich diese für sein Vorhaben zum Vorbild. Er will dadurch in kurzer Zeit den höchstmöglichen Schaden anrichten. In diversen Internetforen beschreibt er sich selbst als einen zynischen Existenzialisten. Dort verfasst er seitenlange Texte, die seine Meinung zu anderen Menschen und sein Weltbild beschreiben. Alles unter dem Decknamen Natural Selector 89. Dieser Name hat seine ganz eigene durchdachte Bedeutung. Natural Selector bezieht sich auf den Begründer der Evolutionstheorie Charles Darwins und dessen Buch Entstehung der Arten. Danach haben sich Tier- und Pflanzenarten nach dem Prinzip der natürlichen Selektion entwickelt. Dabei überleben die am besten angepassten Individuen. Demnach überlebt der Stärkere und der Schwächere stirbt. Die 89 steht für das Geburtsjahr des Amokläufers. Pekka Erik verachtete schwächere Personen und empfand die Menschheit prinzipiell als äußerst wertlos. Während die Polizei die Ermittlungen mit Hochdruck vorantreibt, sind in Jokela die Einwohner noch immer in einer Art Schockstarre. Aber auch überall auf der Welt stellen sich die Menschen dieselbe Frage. Warum? Wie hat es so weit kommen können? Warum hat niemand die Anzeichen, die es zu Genüge gibt, erkennen können? Nachdem der Öffentlichkeit bekannt wird, dass Pekka Erik eine Faszination gegenüber den Tätern, die ihren Amoklauf an der Columbine High School in den USA begangen haben, keimt außerdem sogar die Frage auf, ob Mord ansteckend ist. Dabei tauchen die Ermittler immer tiefer in das Leben von Pekka Erik Auvin ein und rekonstruieren die Tage vor seiner Tat. Einen Monat vor den Morden hat der junge Mann als Schütze eines Sportschützenvereins einen Waffenschein beantragt, der ihm auch genehmigt wird. 5 Tage vor seinem Amoklauf hat der Waffenscheinbesitzer die Waffe gekauft, mit der er seine Opfer erschossen hat. Ursprünglich wollte er sein Vorhaben mit einer Glock 9mm durchführen. Das ist eine der leistungsstärksten Handfeuerwaffen auf dem Markt. Da man alle Waffenkäufe in Finnland vorab von der Polizei genehmigen lassen muss und die Behörden Auvin den Kauf einer solch großen Waffe aufgrund seines Alters verweigert, muss er auf eine Waffe mit geringerem Kaliber ausweichen. Die Untersuchungen zeigen auch, dass der spätere Schütze vor seiner Tat immer wieder Andeutungen in diversen Internetgruppen gemacht hat. So gab er an, für seine Sache zu kämpfen und bezeugte seine Bereitschaft, für seine Überzeugung auch zu sterben. Er prophezeite seinen Selbstmord und gab an, er wolle jeden eliminieren, den er als zu schwach empfindet und als Versager betrachtet. Diese Personen würden ohnehin der natürlichen Selektion zum Opfer fallen. Niemand nahm seine Schilderung ernst und rechnete damit, dass der Amoklauf des 18-Jährigen als eine der schlimmsten Taten in die finnische Geschichte eingehen wird. Doch wer ist Pekka Erik Auvin? Um diese Frage zu klären, haben sich die ermittelnden Beamten die Familie genauer angesehen. Allerdings ist in der Familie nichts Auffälliges festzustellen. Sowohl seine Eltern als auch Pekka Erik selbst beschäftigen sich viel mit Literatur und Musik. Anzeichen dafür, dass Pekka Erik in einem lieblosen Elternhaus oder mit Gewalt erzogen wurde, gibt es keine. Ganz im Gegenteil. Seine Eltern haben ihm immer versucht, alles zu ermöglichen und ihn unterstützt, wobei sie nur konnten. Pekka Erik Auwin wird am 4.6.1989 geboren und hat schon in der Grundschule eine besondere Persönlichkeit. Er trägt häufig Anzüge und benutzt anstelle eines Schultornisters eine Aktentasche. Zwar ist er immer sehr begabt, allerdings ist er unsicher und äußerst schüchtern. Er errötet schnell und das führt dazu, dass er keinen besonders guten Stand bei seinen Mitschülern hat. Schnell wird er zum Mobbingopfer. Letztendlich eskaliert die Lage dann zum ersten Mal, als Pekka in der 4. Klasse ist. Er öffnet sich seinen Eltern, die die Situation sehr ernst nehmen. Umgehend sprechen sie mit der Schulleitung. Doch die Schule geht weder auf die Vorwürfe ein, noch wird etwas unternommen, um Pekka zu unterstützen. Der Junge und seine Eltern werden mit dem Problem völlig allein gelassen. Mit der Zeit macht sich dann Ratlosigkeit breit. Hilflos müssen Pekkas Eltern mit ansehen, wie ihr Kind leidet. Er geht fortan ungern zur Schule, zieht sich auch in seinem privaten Umfeld immer mehr zurück und wird zu einem Eigenbrötler. Je älter Pekka wird, desto größer wird seine Verachtung für die gleichaltrigen Schüler und Schülerinnen. Zwar hat der Teenager einige Freunde, jedoch wird er bis zur Oberstufe massiv gemobbt und ausgegrenzt. Er entwickelt soziale Phobien und leidet unter Panikattacken, gegen die ihm sein Hausarzt Antidepressiva verschreibt. Die Rezepte darf er telefonisch anfordern. Vielleicht ist das auch der Grund, warum sich der Arzt den geistigen Zustand des Teenagers nicht genauer anschaut und überprüft, wie es um den Heranwachsenden steht oder welchen Nöten er ausgesetzt ist. Wieder sind es Pekka Eriks Eltern, denen das Leid ihres Kindes nicht verborgen bleibt. Erneut versuchen sie, Hilfe für ihren Sohn zu bekommen, da sie der Auffassung sind, dass ihr Sohn dringend professionelle Unterstützung benötigt. Wenden sie sich an die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Längst ist ihnen bewusst, dass die Tabletten nicht mehr ausreichend sind. Aber auch hier stehen sie wieder vor verschlossenen Türen. Niemand will ihnen bei ihrem Anliegen weiterhelfen und wieder bleibt die Familie allein mit den Sorgen und Problemen. Aus dem Grund versuchen sie auf eigene Faust einen Psychologen zu finden, der Pekka Erik helfen kann. Die Wartelisten sind allerdings so lang, dass die Termine erst in weiter Ferne vereinbart werden können. Niemand ist bewusst, wie akut die Probleme des Heranwachsenden bereits sind und welche Pläne sich in seinem Inneren manifestieren. Schon lange öffnet er sich auch seinen Eltern nicht mehr. Vielleicht ist das der Moment, an dem der Teenager, der sich nicht ernst genommen fühlt, entschließt, die Aufmerksamkeit anders auf sich zu ziehen. Vielleicht sogar ein für allemal. Die Eltern sehen mit an, wie sich ihr Sohn immer weiter zurückzieht und seine Zeit fast ausschließlich alleine vor dem Computer zu Hause verbringt. Hier treibt er sich in verschiedenen Internetforen herum, dreht seine YouTube-Videos, recherchiert zu diversen Themen oder spielt Ego-Shooter-Spiele. Bei einem dieser Spiele trifft er seine erste Freundin. Die beiden verlieben sich ineinander. Es ist eine Internetliebe, die sich ausschließlich in der virtuellen Welt abspielt. Treffen tun sich die jungen Erwachsenen nie. Zunächst scheint es, als würde sein Zustand durch seine Freundin stabiler, doch nachdem diese mit ihm Schluss macht und ihn in aller Öffentlichkeit im Internet sogar verspottet und bloßstellt, verschlechtert sich sein Zustand von Tag zu Tag. Von nun an fällt auch anderen Schülern und dem Sozialarbeiter der Schule auf, dass sich Pekkas Verhalten drastisch verschlimmert. Er wird zunehmend aggressiv und zynisch, dabei vermittelt er seine Meinung zur Gesellschaft und der Menschheit, ohne dabei ein Blatt vor den Mund zu nehmen. So kommt es, dass auch die Schulleitung über Pekka Eriks Verhalten informiert wird. Da der junge Mann zu diesem Zeitpunkt bereits volljährig ist, erfahren seine Eltern allerdings nichts von der Wesensveränderung ihres Sohnes. Kurz vor der Tat entwickelt er ein starkes Interesse an Politik und Faschismus. Er benennt Hitler und Stalin zu seinen größten Vorbildern und denkt vor seinen Freunden darüber nach, nach Nordkorea auszuwandern. In einem seiner letzten YouTube-Videos sagt er dann, er habe genug und wäre bereit für seine Sache zu sterben, bei der er weiß, dass diese richtig und gerecht ist. Er würde lieber kämpfend sterben, als ein langes, unglückliches Leben zu führen. Nachdem alle Fakten an die Öffentlichkeit gelangen, stellen sich die meisten Menschen die Frage, ob die Tat nicht hätte verhindert werden können, wenn die verschiedenen Stellen, an die sich Pekkas Eltern gewendet haben, auf die Probleme eingegangen wären. Die Tatsache, dass der Täter in diesem Fall auch ein Opfer ist, macht den ganzen Fall noch tragischer. Vielleicht hätte die Hilfe, nach der Packer und seine Eltern gesucht haben, nicht nur das Leben ihres Sohnes, sondern auch das aller anderen Opfer retten können. Weniger als ein Jahr nach diesem Amoklauf begeht ein weiterer Junge in Finnland ein Schulmassaker. Er tötet dabei 9 Schüler, einen Lehrer und verletzt weitere 10 Menschen. Für seine Tat verwendet er eine Schusswaffe und Molotow-Cocktails. Danach richtet auch er die Waffe gegen sich selbst, um sich ebenfalls durch einen Schuss in sein Gesicht zu töten. Später wird auch hier klar, dass auch er in seiner Schullaufbahn gemobbt wurde. Auch er bewunderte das Schulmassaker an der Columbine High School in den USA, wie es schon der 18-jährige Packer Eric Auvin getan hat. Und auch er sieht diesen Fall aus der USA als das perfekte Beispiel, wie eine solche Tat geplant und durchgeführt werden soll. Traurigerweise gibt es eine große Ähnlichkeit zwischen Pekka Erik und Matiyuani Saari. Beide hinterlassen Notizen und leiden an psychischen Erkrankungen. In den 9 Monaten, die zwischen den beiden Amokläufen liegen, gibt es in Finnland 86 ernstzunehmende Bedrohungen durch Schießereien an Schulen. Aus dem Grund wird das Waffengesetz nach der Tat von Matiyuani Saari überprüft und verschärft. Die Tatsache, dass ein privater Waffenbesitz aufgrund der Jagd in Finnland als normal angesehen wird, gilt als schwerwiegendes Problem. Jeder ab einem Alter von 18 Jahren kann eine Waffenerlaubnis beantragen. Man muss dazu nicht einmal eine entsprechende Ausbildung oder den Nachweis eines Sportschützenausweises vorlegen. Nach den beiden Tragödien entscheidet die Kommission, das Alter von 18 auf 20 Jahre anzuheben. Außerdem muss jeder, der einen Waffenausweis beantragt, mindestens 2 Jahre Mitglied eines Schützenverbandes sein. Die Amokläufer haben nicht nur die Politik, sondern auch die Behörden und Stellen, an die sich Hilfesuchende wenden, sensibilisiert. Lehrer und Schüler wurden in Bezug auf Mobbing geschult. Denn was passieren kann, wenn dies nicht geschieht, zeigt der Fall von Pekka Erik Auvin auf brutale Art und Weise. Das neue finnische Waffengesetz ist 2010 in Kraft getreten. Seitdem hat es zwar Bedrohungen gegeben, aber keine Schießereien oder Amokläufe mehr. Die Opfer vom 7. November wird das aber nicht wieder zurückbringen und für die Angehörigen wird immer ein Stuhl am Abendtisch leer bleiben.
Ja, was ein Fall. Puh. Ich habe so ein ganz beklemmendes Gefühl bekommen, während du das geschildert hast. Ich meine, wir sind ja alle mal Schüler gewesen oder sind aktuell noch Schüler. Und dieses Gefühl, nicht zu wissen, was los ist, ich meine, der Flurfunk ist ja immer sehr schnell. Also wenn irgendwas ist, verbreitet sich das ja wie so ein Lauffeuer. Da ist irgendwas ist passiert. Und dann diese erstmal unsichtbare Bedrohung, die da irgendwo ist, und sich dann verbarrikadieren zu müssen, um zu warten. Ich fand es ganz schlimm, als du gesagt hast, der hat dann an die Türen geklopft. Und manche haben dann tatsächlich aufgemacht. Ne? Und die haben ja auch richtig Glück gehabt, die eine Klasse, dass die nicht abgeknallt, muss man fast so sagen, dass die nicht ermordet wurden. Und ich finde es ganz, ganz erschreckend, wie das so langsam in ihm gereift ist, wie er sich so langsam radikalisiert hat. Diese Idee oder diesen Plan ausgearbeitet hat. Und wenn ich da höre, irgendwie, ich glaube, du hast gesagt, der hat sich Natural Selector oder irgendwie sowas genannt, also natürliche Auslese, und von Darwin das so übernommen hat, ganz krank, also wirklich so richtig extrem. Und ich finde es für die Eltern richtig,
dramatisch.
Richtig. Ja, die sind jetzt da zurückgelassen, die haben ihren Sohn verloren und haben aber auch die ganze Leidensgeschichte ja vorher mitbekommen, haben das mitbekommen mit dem Mobbing, der hat sich ihnen ja sogar anvertraut, die haben versucht, ihm Hilfe zu holen, ständig ist das immer gescheitert oder ihm konnte nicht geholfen werden. Ich fand es auch ganz problematisch, dass er eben diesen Kontakt zu seinem Psychiater oder Psychologen, ich habe das nicht so richtig verstanden, dass er da den Kontakt nicht persönlich hatte, sondern dass er sich quasi übers Telefon da Rezepte besorgen konnte, dass das nicht enger begleitet wurde. Und ja, ganz tragisch, weil die Eltern wirklich, man kann denen meiner Meinung nach keinen Vorwurf machen, dass die sich nicht gekümmert hätten oder die Augen davor verschlossen hätten. Die waren ja immer dahinterher und haben auch mitbekommen, dass sich gerade so in den letzten Zeit vor diesem Amoklauf ihr Kind noch mal ganz, ganz stark verändert hat, auch vom Wesen her, und noch mehr verschlossen war. Und ja, das finde ich super, super traurig für die Eltern, dass das jetzt so geendet ist. Und dann noch mit dieser Schuld, die sie eigentlich nicht tragen, aber trotzdem tragen, ist ja zwangsläufig so, wenn das eigene Kind so eine Tat begangen hat, müssen die jetzt einfach leben und das kann ihnen keiner mehr nehmen oder irgendwie erleichtern.
Das finde ich auch das Tragische. Also man kann da nicht sagen, ja, okay, der hat irgendwie, das ist schon manifestiert worden früher im Elternhaus oder so, weil er halt einfach vielleicht nicht geliebt wurde oder so, sondern seine Eltern ganz im Gegenteil haben den halt wirklich immer unterstützt und die mussten halt das Leid mit ansehen, die haben es kommen sehen, die haben sich wirklich versucht, Hilfe zu holen, wo sie nur konnten und sind einfach nicht gehört worden. Und da wurde einfach die Augen verschlossen und das tut mir auch irgendwo, also natürlich, der hat eine furchtbare Tat und das ist mit, also ist nicht zu rechtfertigen, egal wie schlimm er da auch ja, behandelt wurde, aber das tut mir auch ein bisschen leid für ihn, weil er musste das jahrelang mitmachen. Er musste da auch das Mobbing so viele Jahre ertragen, wollte, hat sich seinen Eltern geöffnet. Das machen ja wirklich auch nicht viele Kinder, ne? Also er hat sich dann und hat die Hilfe nicht bekommen. Das finde ich echt, das ist auf allen Ebenen einfach nur wahnsinnig tragisch. Das ist wirklich ganz schlimm.
Ja, da hat das System wirklich versagt, muss man da einfach so sagen.
Und was ich auch voll schrecklich finde, ist, dass die, also sowohl er als auch der Amokläufer, der nach ihm die Tat noch begangen hat, dass die sich da dieses Schulmassaker in den USA, in Littleton, so, ja, zum Vorbild genommen haben. Wo man echt sagt, so ist Mord vielleicht wirklich so ein bisschen ansteckend. Also in solchen Sachen, man will ja auch eigentlich immer als Podcaster vermeiden, solche Ereignisse einfach direkt, nachdem sie passiert sind, in eine Folge zu packen, weil man eben auch Angst hat, dass sich Leute vielleicht dazu animiert fühlen oder das sich als Vorbild nehmen. Und ja, das ist hier natürlich dann auch besonders schlimm,
Ja.
vor allem, weil sich es über Jahre so manifestiert hat. Ja, das ist wirklich ganz, ganz schlimm.
Ja, das stimmt. Ja, die haben ja im Grunde da so eine Anleitung drin gesehen, ne, in diesem Massaker von der Columbine
Ja.
High School und haben sich da so nachgerichtet. Das war quasi schon das Meisterwerk und das haben die dann im Grunde nachgeahmt. Ich finde es ganz, ganz schrecklich. Wirklich dann auch nochmal 9 Monate später. Wo das Land schon so gebeutelt ist von sowas, das nimmt ja wirklich alle mit, das geht ja nie, nicht spurlos an jemandem vorbei. Und dann nochmal so eine Tat und
Richtig, ja.
es scheint ja auch wirklich ein großes Problem erstmal in den Hilfsangeboten zu sein und darin, wie diese einzelnen, vielleicht bestehenden Hilfestellen zusammenarbeiten und miteinander vernetzt sind, dass da irgendwie nicht genug getan wird, dass die Leute wirklich allumfassend aufgefangen werden und dann noch in diesem Zusammenspiel mit diesem anscheinend ja zu laschen Waffengesetzen. Ich meine, mit 18 ohne den Nachweis, dass man diese Waffe überhaupt bedienen kann und irgendwie damit Ahnung von hat, kann man sich Waffen beschaffen. So eine, wie du gesagt hast, so eine Halbautomatik, wo man nicht mal nachladen muss, finde ich super dramatisch.
Immerhin, das einzige Gute ist, dass er halt diese größere Handfeuerwaffe nicht bekommen hat. Aber das,
Trotz allem sind viel zu viele Menschen gestorben. Jeder Mensch war einer zu viel.
richtig, richtig. Und da lobe ich mir echt so die Waffengesetze so von unserem Land, weil das halt echt auch problematisch ist, wenn du halt ohne halt irgendwelchen Aufwand an solche Waffen kommst.
Ja, natürlich. Das setzt die Hemmschwelle irgendwie noch mal weiter nach unten, weil es den Leuten dann zu einfach gemacht wird.
Ja, und ich finde es auch ganz, ganz schrecklich, weil also gerade dieser erste Junge, der kommt rein, der denkt an gar nichts, also der hat überhaupt gar keine Vorahnung und dann wird ihm halt einfach direkt so in den Kopf geschossen. Also er wird einfach hingerichtet, ohne dass da ist irgendwelche Anzeichen oder sonst irgendwas gibt. Also es ist so grausam. Ja, sehr, sehr schlimme Tat.
Ja, das stimmt allerdings. Was war denn deine Quelle, Lisa?
Es war ein bisschen schwierig, also vielleicht können wir euch das mal kurz so ein bisschen erklären, wie wir es machen. Also meistens schreibt uns der Adrian dann vorher, also was heißt meistens, er schreibt uns vorher, um welches Land es geht und dann schauen wir ja nach bekannten Fällen oder eben Fällen, die halt in diesem Land passiert sind und ja, ich bin dann relativ schnell auf Pekka Erik gestoßen und tatsächlich gab es aber mehr finnische Seiten, die ich mir dann übersetzen musste. Also mit dem Google-Übersetzer, wir wissen ja alle, wie gut das funktioniert.
Fünfzig Schatten grau.
Ich liebe das auch immer, wenn wir haben einen Hoster, wir hosten unsere Fälle immer über Anchor. Und ich habe halt irgendwann im Zuge dessen habe ich halt diese automatische Internetübersetzung eingegeben, weil wir eben gerade was das Recherchieren für unsere Fälle, du hast dann teilweise halt wirklich aus den Ländern speziell dann die Internetseiten, die man dann halt nicht so gut versteht, gerade irgendwie, wenn es dann halt so, weiß ich nicht, polnisch oder russisch oder sowas ist. Und da steht dann auch immer, also weil wir nennen ja dann immer Fall 29 zum Beispiel, und dann steht da immer Herbst 29 und ich denke immer, hä? Ja, wegen Fall, ne? Richtig gut. Okay,
Ja.
das war ein bisschen ab vom Thema. Ja, und was ich auf jeden Fall noch dazu hatte, war Morden im Norden, habe ich mir angehört. Die haben auch eine Folge darüber. Da habe ich das, also nachdem ich den kompletten Fall geschrieben habe, habe ich mir dann das auch nochmal angehört, ob alle meine Eckdaten so stimmen, weil ich halt alles auf diversen Internetseiten halt recherchiert habe. Ja, genau. Das war so meine Quelle.
Ja. Dann.
Brauchen wir jetzt ganz dringend. Und wir erwähnen es hier nochmal an dieser Stelle. Schön für die, die jetzt wirklich das nicht hören wollen. Also wir zwingen euch auf gar keinen Fall, dass ihr euch den Rest noch gebt, dieses Durchatmen, was wir halt am Ende machen. Also für die, die es nicht hören wollen, schaltet jetzt einfach ab. Wir haben uns gefreut, dass ihr dabei wart und würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Und für alle, die da halt noch Spaß dran haben, und wir sagen es explizit, weil wir nämlich ganz oft irgendwie gemeine Nachrichten bekommen, warum es halt am Ende noch sowas gibt, was halt nicht mit True Crime zu tun hat, aber wir sagen es ja auch wirklich immer und tragen auch in unseren Fallbeschreibungen ein, von wann bis wann der Fall geht extra. Also für alle, die es nicht wollen, schaltet einfach jetzt ab. Dann müsst ihr euch das ja nicht mehr anhören.
Genau. Wir zwingen hier niemanden.
Genau. Und für alle, die es halt gerne hören, ja, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr noch dran bleibt
Genau.
und mit uns durchatmet.
Richtig. Und wir übernehmen hier natürlich auch keine Haftung für das, was wir sagen. Also, das ist jetzt unsere Meinung, die wir jetzt kundtun, ne? Und das hat irgendwie
Ja.
keinen Anspruch auf, was weiß ich, wissenschaftliche Richtigkeit oder so, ne? Dementsprechend, ja, starten wir doch einfach mal.
Weil wir gefragt wurden, wie wir durch das Studium, ja. Ach, unsere Apple-Kommentare, wir lieben sie. Man kann es auch nicht anders sagen, aber gut, okay, wir starten.
Lisa, Früh- oder Spätaufsteher?
Das ist jetzt wieder eine sehr schwere Frage, weil früher hätte ich ganz klar gesagt, Spätaufsteher. Früher habe ich richtig lang immer geschlafen, also immer so lange, wie ich konnte, weil ich aber auch im Schichtdienst war. Und dann war es halt wirklich so, wenn ich erst um 12 Uhr anfangen musste oder sowas, dass ich dann wirklich also bis zum äußersten Rand quasi geschlafen habe, wie es nur ging. Und dann habe ich ja bei meiner jetzigen Stelle angefangen und dann war schon die erste Woche, als es dann hieß, ja, wir fangen immer so früh wie möglich an, weil dann können wir auch so früh wie möglich wieder gehen, also Gleitzeit. Und als es dann hieß, ja, also mit meiner Fahrgemeinschaft, die dann direkt gefragt habe, ob wir da nicht zusammenfahren, weil die direkt hier wohnt, ich fange immer um 6:30 an, dachte ich schon so, oh Gott, und dann halt noch halbe Stunde dahin fahren, ne? Ich dachte, ich sterbe. Ja, und irgendwie hat sich das dann jetzt entwickelt, dass ich viel früher aufstehe und so ein viel dass ich einen viel geplanteren Tagesauflauf habe. Also wenn ich kann, dann schlafe ich halt schon gerne was länger, aber halt auf jeden Fall nicht mehr so wie früher. Aber ich mag das auch mittlerweile total, wenn ich dann mal irgendwie so einen Tag habe, wo ich dann halt auch richtig früh aufstehe, so weil ich einfach dann aufgewacht bin und nicht mehr müde bin, wenn du dann noch so richtig was vom Tag hast. Das liebe ich halt voll. Aber ich kann mich halt jetzt auch nicht wirklich also ich glaube, bin aber eher ein Spätaufsteher. Und du?
Von Natur aus quasi.
Ja.
Ich bin definitiv ein Frühaufsteher. Also ich habe allgemein nicht so ein Problem damit, früh aufzustehen. Ich bin ja auch zwar schon etwas länger beim jetzigen Arbeitgeber, aber auch noch nicht super lange. Und vorher war es tatsächlich auch schwieriger für mich, Ich habe jetzt keinen Schichtdienst gehabt, aber trotzdem dann den Hintern aus dem Bett zu bekommen. Aber wenn man diese Gleitzeit hat, dann ist man natürlich dann auch eher fertig, je früher man anfängt. Das ist einfach so. Und ich finde, das ist so eine Motivation. Seitdem macht mir das gar nichts mehr auf. Und selbst am Wochenende habe ich immer noch diese innere Uhr, die mich dann wach werden lässt. Also ich kann gar nicht so wirklich lange schlafen. Und ich liebe es auch, wenn ich viel vom Tag habe und dann viel machen kann und am besten schon morgens alle meine Sachen abgearbeitet habe von meiner To-Do-Liste. Und ja, deswegen bin ich auch definitiv eher früh aufsteher. Ich versuche dann immer am Sonntag wirklich mal was länger liegen zu bleiben und versuche so ein bisschen das zu genießen, aber irgendwann bin ich halt einfach wach. Na, und dann muss ich auch aufstehen. Das ist der ganze Tag im Eimer. Wenn man dann noch so lange liegen bleibt, dann stehe ich lieber auf. Demnach bin ich ein Frühaufsteher.
Ich habe das auf jeden Fall, ich habe früher immer auch jede Zeit genutzt, die ich konnte und habe halt irgendwie so Mittagsschlaf gehalten oder habe mich auf die Couch gefläzt und dann irgendwie noch so eine Serie geguckt oder einen Film. Das mache ich heute auch noch total gerne, aber ich mache es, also ich bin mittlerweile jetzt eher die Person, die dann denkt, oh ja, jetzt kannst du noch ein bisschen Sport machen oder bin halt sehr viel in Bewegung, bin halt auch eher aktiv. Es kommt halt sehr selten vor, dass ich halt nachmittags mich halt wirklich auf die Couch lege, was ich halt früher wirklich sehr viel und ausgiebig gemacht habe. Das ist halt tatsächlich nicht mehr so. Und ich gehe halt auch, ja gut, das liegt vielleicht aber auch ein bisschen an Corona. Jetzt gerade mit den Ausgangssperren, wenn du schon um 10 Uhr zu Hause sein musst am Wochenende, ja, dann guckst du vielleicht noch ein, zwei Folgen, irgendwie eine Serie oder was, oder guckst einen Film, aber dann gehst halt auch dann schlafen, ne? Und dann stehst du natürlich dann auch dementsprechend früher morgens auf. Also ich brauche genau meine 9 Stunden Schlaf und dann bin ich wach. Und dann, wenn ich natürlich jetzt irgendwie abends um 11, 12 Uhr schlafen gegangen bin, dann bin ich natürlich dann dementsprechend auch früher wieder wach, ne?
Ja gut, das stimmt natürlich. Also zu der Zeit, als man noch feiern gehen durfte und konnte, da, wenn ich dann wirklich dann morgens erst um 3, 4 Uhr nach Hause gekommen bin, dann bin ich auch nicht früher aufgestanden. Dann war auch der nächste Tag komplett im Eimer. Aber das habe ich ja gerne, oder beziehungsweise das werde ich gerne wieder in Kauf nehmen, wenn das mal möglich ist.
Aber ich habe schon gesagt, dann bin ich wahrscheinlich, also dann bin ich wahrscheinlich um 11 Uhr
Wir sind da voll raus. Wir sind dann nach dem Vortrinken schon hinüber. Wir können dann uns schon ins Bett legen, wahrscheinlich.
um 1 Uhr stehe ich wahrscheinlich schlafend im Club.
Ja, richtig.
Sind wir ja gar nichts mehr gewohnt. Ja, wer würde denn eher Bungee-Jumping machen?
Ganz ehrlich, das würden wir beide niemals machen. Ich kann mir das weder bei dir noch bei mir vorstellen. Es gäbe auch, glaube ich, nichts, was ich auf gar keinen Fall. Also da würde ich eher noch einen Fallschirmsprung machen oder so. Oder so ein Tandem-Paragliding, was auch immer machen, als dass ich Bungee-Jumping machen würde. Also Bungee-Jumping auf gar keinen Fall. Keine 10 Pferde kriegen mich darunter. Kopfüber mit einem Seil an den Füßen? Nee, das ist doch nicht schön. Dann schießt dir das Blut in den Schädel. Dann baumelst du da hinterher noch da dran. Wie viele Horrorvideos ich schon gesehen habe, dass sich die Schlinge um den Hals gelegt hat, während die nochmal so zurückge. Also, die sind runtergesprungen. Dann ist einmal das Seil ja ganz auf Spannung. Also, das ist ja elastisch. Das wäre schlecht, wenn das so starr ist. Und dann hat sich das irgendwie bei diesem Flug nach oben, ist sich so eine Schlinge, hat sich den Leuten um den Hals gelegt. Dann sind die da halb an dem Ding krepiert. Also, nee, bei Bungee Jumping, da bin ich raus.
Also ich kann dir ganz ehrlich sagen, also ich habe da schon sehr oft drüber nachgedacht und ich sag dir ganz ehrlich, wenn du mir so etwas zu meinem Geburtstag schenken möchtest, schenk mir lieber ein kleines Paket, wo ein kleines Häufchen Kaka drin ist, wirklich, weil also bei aller Liebe und damit meine ich alles, alles eingeschlossen. Ich möchte nirgendwo mich rausstürzen. Wer macht das denn auch freiwillig? Du gaukelst deinem Körper vor, er stirbt jetzt. Wer macht denn sowas? Wer macht denn sowas freiwillig? Wer nimmt sich sowas denn sein Leben lang vor? Das wollte ich schon immer mal machen. Im Leben würde ich das nicht machen. Auch Heißluftballon fliegen. Oh Gott, ich krieg da Beklemmungen, wenn ich da nur dran denke. Und wo du das gerade sagtest mit der Schlinge um den Hals. Um Gottes Willen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal, aber ihr kennt ja wahrscheinlich alle hier Joko und Klaas Duell um die Welt.
Ja.
Und ich weiß nicht, wer von euch das gesehen hat,
Mit
aber
diesem
da hat
Haken im Rücken.
Charlotte,
Oh.
ja, Charlotte Roach, die
Ja.
hat Bungee-Jumping gemacht und ist nicht wie ein normaler Mensch, was ich schon krankhaft finde, sich mit den Füßen an irgendeine Schlinge zu machen und da irgendwo runterzustürzen, hat sie sich diese Schlinge mit Karabinerhaken in den Rücken machen
Unter
lassen.
die Haut.
Das ist doch einfach nur,
Ja.
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 Und dann ist sie runtergesprungen und dann hat nur ihre Haut sie gehalten. Also bei aller Liebe, aber irgendwo, da kriege ich Beklemmungen.
Ja, ich auch. Da stellen sich mir die Nackenhaare auf, wenn ich das nur höre.
Ich würde das, also ich würde ohnmächtig werden. Da gibt es doch auch diese Kugeln und das haben wir nämlich in Wien auch beobachtet. Da gibt es diese Kugeln, da wirst du halt in die Luft geschossen. Würde ich niemals machen und das kannst du in Wien am Prater kannst du das tatsächlich machen. Und da ist dann halt auch unten eine Kamera und du kannst dann halt die Leute beobachten, wie die da hochgeschossen werden. Und wir haben das nämlich gesehen, wie da einer ohnmächtig geworden ist. Und dann hättest du das mal sehen sollen, wie viele Leute dieses Video gekauft haben. Auch Leute, außenstehende Leute, die den gar nicht kannten. Ne? Die haben dann gefragt, ist es okay, wenn ich das kaufe? Weil der halt immer wieder ohnmächtig geworden ist, dann wieder wach geworden ist, ohnmächtig geworden ist, wieder wach geworden ist. Und genauso würde es mir auch gehen.
Ja, mein Körper würde sagen, ich bin raus. Mach den Scheiß alleine ohne mich.
Mach den Scheiß alleine, genau. Hier, dafür bin ich nicht hier. Auch dieses Riesen, diese, wie heißt denn das nochmal? Kettenkarussell am Prater. Ich weiß nicht, ob du das kennst, was dann so.
Ich kenne das nur im, ich glaube, Phantasialand oder so.
Ja, aber da am Prater geht das halt, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wie hoch das ist. Gefühlt würde ich jetzt natürlich wieder sagen 100 Meter, ne? Oh, im Leben nicht. Mit einem Kettenkarussell, wo nur eine Kette mich hält, in 100 Meter Höhe. Da ist doch ein Wind. Oh, nee, da kriege ich. Da geht direkt das Licht bei dir aus.
Ja, also da sind wir uns auf jeden Fall sehr einig, das muss ich ja sagen.
Da kann ich mir noch nicht mal die Videos angucken. Da kriege ich schon auf dem Sofa kriege ich da Beklemmungen.
Das stimmt.
Also, aber ich habe auch
Ja,
Höhenangst.
stimmt, ich auch.
Und ich habe auch Flugangst. Ja.
Naja, falls es von euch jemanden gibt, der das leidenschaftlich gerne macht oder vielleicht auch schon mal gemacht hat, schreibt uns gerne.
Ey, fair enough. Cool für euch. Also
Hut ab.
kann ich, also ey, jeder soll das machen, was er liebt. Macht es. Stürzt euch überall raus. Also wirklich, ich bin da cool mit euch. Aber ich, für mich, kann das nicht.
Nee, genau. Ja, mich würde echt mal interessieren, was ihr so zu berichten habt, wie es gewesen ist, ob es tatsächlich dann am Ende so war, wie ihr es euch vorgestellt habt, oder ob ihr eher enttäuscht seid, oder ob ihr es auch. Also ganz wichtig ist, würdet ihr es nochmal machen? Das würde mich auf jeden Fall interessieren.
Und mich würde interessieren, ob ihr dabei ohnmächtig geworden seid. Ja.
Ja, so, zum oder kurz vorm Abschied. Wollten wir uns noch bedanken, und zwar für die leckeren Latte Macchiato und Milchkaffees und Cappuccinos und Flat White und was es nicht sonst noch so alles gibt, was ihr uns ausgegeben habt bei Ko-fi. Vielen Dank. Wir freuen uns natürlich immer sehr, wenn wir nochmal von euch ein bisschen Unterstützung bekommen, und wir versichern euch, das fließt auf jeden Fall alles in den Podcast. Wir machen das ja hier nicht, um uns zu bereichern, sondern eben um so einen Mehrwert zu bieten. Und ja, wir danken euch sehr dafür. Das hilft uns auf jeden Fall weiter. Und den Link zu unserer Ko-fi-Seite packen wir euch auch nochmal in die Folgenbeschreibung. Ja, dann war es das jetzt. Das war die 29. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie.
Und ich bin Lisa, bleibt sicher.
Und gesund.
Tschüss.
Tschüss. How do you guys do?